ARD.
Es geht heute um Windstärke 15. Es geht um Lebensträume, um Aussteigen, um Neuanfangen, um Gelingen und Scheitern, um Fallen und Aufstehen. Speziell geht es um einen Sehnsuchtsort, kann man, glaube ich, ganz klar sagen, in Norwegen. Thomas Bickhardt ist mit Anfang 30 in einen Leuchtturm im rauen Norden Norwegens gezogen, hat ihn gepachtet, auf einer steilen Klippe von der Nordsee umspült. Sein Lebenstraum wird wahr. Er ist dort auf sich selbst zurückgeworfen. Er kämpft mit den Elementen, dem Job des Leuchtturmwärters, dem Scheitern von Plänen und auch dem Rückschlägen des Alltags. Er lebt ein ganz neues Leben. Er heiratet, eröffnet auch ein Hotel dort, bekommt mit seiner Frau ein Leuchtturmkind, wie er sagt, und sieht seine Liebe auch wieder zerbrechen. Wie ist das, wenn einem der Traum in Erfüllung geht und dann doch vielleicht nicht so ganz? Sollten wir uns vielleicht auch für das neue Jahr mal trauen, den Lebenstraum in Angriff zu nehmen? Zwei der Fragen an Thomas Bickhardt, der ist heute in Hamburg zugeschaltet. Moin, Herr Bickhardt.
Moin.
Bei uns war es heute ein bisschen stürmisch, also 90er Böen hier im Saarland. Für Sie Windstärke 15 erprobt, ist das ein laues Lüftchen, oder?
Ja, schöner Segelwind, würde ich sagen. Nein, ist schon ein bisschen mehr. 90 ist schon ordentlich.
Sie waren 30 Jahre in Norwegen, jetzt sind Sie wieder in Hamburg. Würden Sie als Fazit sagen, mein Traum ist insgesamt geplatzt?
Nein, auf gar keinen Fall. Nee, ich würde sagen, ich habe den voll ausgelebt, aber die Dinge ändern sich im Alter und es kommen neue Träume und ich bin denen gefolgt. Aber ich habe den Traum, den ich als junger Mann hatte, den habe ich voll ausgelebt, würde ich sagen, bis zum Ende, wo eben dann Neues kam irgendwann.
Sie haben jetzt ein Buch drüber geschrieben, Sie sind auch Fotograf und erzählen auch in Ihren Seminaren, wenn Sie beispielsweise als Coach unterwegs sind, auch von Ihrer Erfahrung natürlich. Würden Sie sagen, Sie sind so ein Influencer des alten Schlags?
Okay, das ist eine interessante Frage. Influencer des alten Schlags. Ja, also vielleicht kann man das sagen, indem ich eben mein Leben teile. Also das, was ich gelebt habe, das, was ich erlebt habe, das teile ich mit dem Buch und das ist ja immer schon, das passt auch nicht jedem, so persönliche Dinge zu teilen. Aber das ist interessant, dass Sie das so nennen. Ja, warum nicht? Kann man sagen. Influencer, alte Schule.
Warum wollen Sie das teilen?
Mir sind da verschiedene Dinge wichtig und ich glaube, das Entscheidende, also einmal war mir wichtig, auch diese Geschichte nochmal aufzuschreiben, weil es einfach eine schöne Geschichte ist, finde ich, also am Meer und so weiter und die Träume. Und meine Botschaft, die da ein bisschen mit verbunden ist, ist tatsächlich, was Sie eingangs gesagt haben, vielleicht mal den Mut aufbringen, sich seine eigenen Träume wirklich zu stellen und das Risiko einzugehen, die wirklich in Teilen zu leben. Das ist aufwendig, das ist mit Risiko verbunden, mit Angst, aber es hat auch, es ist eine wundervolle Belohnung.
Wie würden Sie sich denn heute vorstellen, wenn Sie irgendwo reinkommen und sagen, guten Tag, ich bin Thomas Bickhardt, ich bin. Was würden Sie dann sagen?
Auch eine schöne Frage. Ich würde heute sagen, dass ich maritimer Psychologe bin.
Maritimer Psychologe, um das nur noch mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Ich denke sofort an irgendwelche Gerichte zum Kochen, aber gut, erzählen Sie weiter.
Okay, nee, maritimer Psychologe, das ist im Grunde meine Ausrichtung. Ich bin ja ausgebildeter Seemann und Psychologe, Diplompsychologe. Und diese beiden Teile haben mich eigentlich mein Leben lang verfolgt und die habe ich in unterschiedlicher Version, kann man sagen, gelebt. Und heute ist das so, dass ich eben in Hamburg bin und viele Teile davon in meiner Arbeit vereinigt habe. Und da kann ich dann immer dranhängen. Und ich bin aber 30 Jahre ganz dicht am Meer gewesen, eben in Westnorwegen. Bin da eben zu dem Menschen geworden, der ich auch heute bin und teile diese Erfahrung eben, wie Sie sagen, in Seminaren, in verschiedenen Zusammenhängen eben heute wieder in Hamburg mit anderen.
Das heißt
Menschen.
Also, diese 30 Jahre Norwegen sind bei dieser ersten Vorstellung schon mit dabei.
Das würde ich schon sagen. Ja, das ist ein ganz, das ist mein halbes Leben. Ne?
Ich mag mich am Meer, ist so ein schöner Satz aus Ihrem Buch. Der Blick auf einen selbst verändert sich, schreiben Sie. Ist es, würden Sie sagen, das Ausgesetztsein vor allen Dingen gewesen? Ich meine, die Beschreibung des Ortes, die wollen wir jetzt natürlich mal von Ihnen hören. Wie haben Sie denn da gelebt?
Also ja, das sind jetzt verschiedene Fragen. Also ich habe gelebt, habe ich so, dass ich auf dem Leuchtturm selber habe ich nur ein paar Jahre gelebt, auch mit meiner kleinen Familie, und wir sind dann ein bisschen weiter weggezogen, weil der Besitzer, dem der gehört, also die Vereinigung für Seefahrt, die das nicht wollten, dass man da privat lebt. Also gelebt haben wir da nur ein paar Jahre, aber dann in der näheren Umgebung. Und dann ist es einfach, also ja, was bedeutet das? Also das ist diese Nähe zum Meer, also mit dem Tag aufzuwachen, mit dem Meer aufzuwachen und mit dem Meer schlafen zu gehen, es nachts zu hören, es immer direkt um sich zu haben, aber nicht auf dem Boot zu sein. Das ist halt, das ist so die der Kern des Lebens da draußen, aber eben mit allen Konsequenzen. Und das ist eben dieses, ich mag mich am Meer. Warum? Weil das Meer so unberechenbar ist, so nicht linear, würde ich das heute sagen, aus der Psychologensprache. Also man muss immer Puffer einbauen. Man kann nicht wie in dieser Welt immer so auf Kante genäht sein. Man muss immer ein bisschen Abstand halten, man muss auf das Wetter achten. Man kann das nicht kontrollieren. Man muss sich dem hingeben mit großem Respekt.
Und das verändert einen selbst.
Genau.
Was noch alles ihn verändert hat und wovon er uns gleich noch erzählen wird, erfahren Sie hier bei SR Kultur. Fragen an den Autor Thomas Bickhardt heute mit Windstärke 15. Herr Bickhardt, vielleicht nochmal ganz kurz zurück ins Jahr 1994. Sie pachten, der Name Kraken ist für?
Ja, also dieses O A mit dem Kringel, das ist das ganz normale O. Also wir sprechen das O, Kraken ist für, und das heißt Krähennase.
Krähennase.
Ja, und für ist der Begriff für Leuchtturm, also okay. Feuer.
Also Krähennase, Feuer, Leuchtturm pachten Sie im Westen Norwegens, Sie haben es schon gesagt. Ganz kurz beschreiben Sie mal, auch die ersten Kapitel in Ihrem Buch sind ja davon geprägt, dass Sie da alleine anfangen als Leuchtturmwärter in einer völlig neuen Umgebung, und gleichzeitig sagen Sie, das ist genau das, wonach ich mich so lange gesehnt habe.
Genau, das war die Kombination. Ich wollte schon als Kind in Norwegen leben und ich wollte immer direkt am Meer leben, so dicht wie möglich. Und dann hat mir das Leben irgendwie dieses Haus zugespielt. Ich habe das ja nicht gesucht, das hat mich irgendwie gefunden, würde man sagen. Und ich habe das dann gepachtet, 94, bin dahin, hatte im Grunde nicht viel Geld und konnte die Sprache nicht und habe mich einfach da komplett reingestürzt. Bisschen rosa Brille oder ganz schön viel rosa Brille, und habe einfach losgelegt. Und die Idee war, das war ja nach dem Ende meines Studiums, dass ich da Führungskräfte fortbilde, weil das einfach ein toller Ort für sowas ist. Und das war eben meine rosa-rote Brille, die ich überhaupt nicht wahrgenommen habe, dass das eine totale Ruine war und dass das Jahre brauchen wird, um da überhaupt irgendwen übernachten oder schulen zu können. Also das, so, und dieser erste Kontakt war aber so, dass ich das dann plötzlich, als ich dann da aufgetaucht bin mit meinen ganzen Klamotten, habe ich das gesehen, oh Mann, das wird ein Riesending. Aber vom ersten Tag an hat mich dieser Traum getragen, bis zum letzten Tag tatsächlich, wo ich gesagt habe, aber das ist wirklich das, was ich wollte. Und ich bezahle den Preis dafür. Und das ist auch ganz wichtig, wenn wir unsere Träume leben, hat das auch immer einen Preis. Ne?
Sie sind aus einer Situation gekommen, wo Sie einen Lebenswechsel wollten, brauchten, oder war es dann doch eher Zufall, dass sich das so ergeben hat?
Nee, ich habe das schon gesucht. Ich habe diesen Wechsel gesucht, wie ich schon sagte. Ich wollte nach Norwegen unbedingt schon als.
Aber das wollen viele.
Genau, ja. Aber ich wollte das mit 13 schon, glaube ich. Wir waren immer mit meinen Eltern im Urlaub da und ich wollte das sehr früh. Es hat mich irgendwie tief berührt, dieses Land. Und ich habe nach dem richtigen Absprung gesucht und ich habe ihn lange nicht gefunden. Und nach dem Studium hat sich das dann, habe ich gesagt, so jetzt mache ich das irgendwie, ohne dass der Plan so richtig gut war. Ne, das ist, und dann bin ich halt einfach los und dann bin ich über diesen Leuchtturm gestolpert, habe ein Konzept entwickelt, habe der Gemeinde das vorgeschlagen und die haben gesagt, klar, machen wir. Die waren natürlich froh, dass einer so blöd ist und da sein eigenes Geld in die Renovierung von diesen Anlagen steckt. Aber ja, für mich war das genau das Richtige und ich bereue auch keine Sekunde davon.
Ne? Zu dem Preis kommen wir gleich noch vielleicht ein bisschen genauer, und auch, dass es nicht immer so einfach war. Eine Frage von Maria Klein aus Zell an der Mosel. Vielen Dank dafür schon mal in dem Zusammenhang. Sie würde ganz gerne wissen, wie sahen denn Ihre sozialen Kontakte aus? Wie weit war der nächste Nachbar entfernt?
Also der Leuchtturm ist integriert auf westnorwegische Weise in ein kleines Dorf, wo damals vielleicht 20, 25 Leute wohnten. Das ist anderthalb Kilometer weg gewesen. Also das heißt dann, der nächste Kontakt ist so anderthalb Kilometer weg gewesen. Und da ist aber, da ist nichts weiter. Das sind Bauern und Fischer. Einer hat eine Autowerkstatt, aber über den Berg irgendwie. Und zum Einkaufen muss man eben auch über den Berg fahren. Und das ist eine halbe Stunde. Also der nächste kleine Laden ist so eine halbe Stunde entfernt. Und da wäre jetzt auch Schule und sowas gewesen. Aber noch nicht Krankenhaus und so. Ne? Das ist, Krankenhaus ist, glaube ich, eine Dreiviertelstunde bis Stunde entfernt gewesen. Was bei der Geburt unserer Tochter dann relevant war.
Der Nachbar, der immer mal wieder vorbeikam, über den schreiben Sie auch, ich glaube Axel heißt er. Mhm. Ist das so ein typischer Norweger gewesen? Weil ich finde es sehr interessant, dass er eigentlich, das kommt so ein bisschen raus, wie man sich das auch so ein bisschen vorstellt, nicht viel geredet hat.
Ja, also ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit so Klischees, Norweger, Deutsche. Ich würde mir eher sagen, die Westnorweger sind schon nochmal wieder anders als andere Norweger. Es gibt da Parallelen, ja, aber ich würde ihn schon so ein bisschen typisch da bezeichnen mit der Art, wie er kommuniziert. Und da, genau wie Sie sagen, da ist, die reden so wenig wie möglich, habe ich immer das Gefühl. Also es ist eher so, das ist wirklich verschenkte Energie, also nur das Allernötigste wird überhaupt kommuniziert, was in jeder Hinsicht da zu immer wieder auch Schwierigkeiten führt. Also ich fand das wirklich schwierig, weil ich natürlich auch gerade als Psychologe, ich bin es gewohnt zu reden, auch über alle Sachen, und das macht, Männer machen das überhaupt nicht, und Axel hat das auch überhaupt nicht gemacht eigentlich. Ne? Das ist schon schwierig.
Hat sie das dann in der Form bestärkt oder ich sag mal verwundert oder sogar behindert, weil sie waren ja gerade dran, ihren Lebenstraum aufzubauen da, auch ganz physisch, ja, zu renovieren, zu streichen, einzurichten und alles, was man machen muss, damit man da überhaupt leben kann.
Mhm, genau. Ja, also diese Art der Kommunikation, das war von Anfang an eigentlich ein Problem bis zum letzten Tag. Das war immer schwierig, aber da gibt es eben auch die anderen Seiten, und es ist zum Beispiel, und da war Axel auch ganz speziell, Westnorweger sind extrem hilfsbereit. Also wenn man irgendwie Hilfe braucht und das auch sagt, sind die sofort da, ob das Weihnachten ist, ob das Ostern ist, ob das nachts ist, was auch immer, die sind sofort da, und das war bei Axel auch so. Also immer hilfsbereit, und da wird auch nicht nachgefragt oder ich habe keine Zeit oder so. Das ist, und das ist eben diese Kombination. Das ist halt Vor- und Nachteile.
Sie schreiben das so schön in dem Kapitel, wo Sie eher erst das eigenes kleines Boot dann sich besorgen und anfangen vorzubereiten. Da ist ja auch so eine Position, die Nachbarn helfen einem gerne, aber sie sagen einem dann auch oder geben einem zu verstehen, dass sie keine Ahnung haben, Herr Pickard, von dem, was sie da gerade tun. Wobei sie natürlich Ahnung hatten, weil sie waren ja früher schon auf Booten. Es entsteht also so eine Art Spannung, und sie sind ganz ehrlich, gehen zu denen hin und sagen, hört mal zu, so könnt ihr nicht mit mir reden. War das so ein Moment, wo sie gemerkt haben, ich bin immer noch der Deutsche?
Genau. Ich glaube, das war tatsächlich, diese Bootsgeschichte war eine der ersten, die mir so einen Stich versetzt haben, weil ich bin ja hingekommen, ich kannte die Sprache erst nicht, konnte die nicht, und das war so ein bisschen mühselig, und da stimmt diese Rolle ja auch, dass ich eigentlich durchgängig Hilfe brauche und fragen muss und gucken muss, um mich da einzufinden, und das wollte ich ja auch. Und dann nach ein paar Jahren kehrt sich das aber um, und ja, wie Sie sagen, bin ich eben, also ich bin kein Spezialist für Holzboote, aber ich bin eben ausgebildeter Seemann und kann schon einiges da, und vor allem mit Segeln hatte ich Erfahrung, und das haben die absolut nicht angenommen, und das war mir ganz unverständlich. Und da ist eben diese Kombination, die sind hilfsbereit, wenn man Hilfe braucht, aber wenn man auf Augenhöhe agiert und eine andere Meinung hat, ist man sofort raus. Ne? Und da ist eben das, also die haben das nie wörtlich gesagt, weil ich Deutscher bin, aber ich bin eben nicht von da. Ne? Ich hätte auch aus Oslo sein können, es wäre wahrscheinlich nicht anders gewesen. Aber ich bin keiner von Ihnen, und das haben Sie mir bis zum letzten Tag im Grunde immer deutlich gemacht.
Ne? Also vielleicht auch ein Teil des Preises, den man da zahlt, wo man mit zurechtkommen muss.
Ganz richtig, ja.
Wir haben Thomas Pickard zu Gast hier bei SR Kultur. Fragen an den Autor. Eine Frage von Christel André aus Schwalbach. Sie würde ganz gerne wissen, was sie inspiriert hat, einen Leuchtturm in dem Fall in Norwegen zu pachten, ganz speziell, und welche Vorzüge sie in dem Moment auch vielleicht zumindest mal angenommen haben für ein Leben dort gegenüber dem Leben in Deutschland.
Also ich hatte tatsächlich vorher nicht so einen richtigen Zug zu, ich war nicht so ein Leuchtturmliebhaber oder so, was ja einige Menschen sind. Das war bei mir vorher überhaupt nicht der Fall. Ich habe eben nach einem Haus in Westnorwegen gesucht, was schon ein bisschen speziell liegt, aber das musste jetzt kein Leuchtturm sein oder irgendwas anderes, wo ich diese Seminare für Führungskräfte eben durchführen wollte. Nun habe mich dann umgeschaut und bin dann über diese Gemeinde gestolpert, die ich einfach, diese Gegend da fand ich toll und habe da nach Baugenehmigungen gefragt für irgendwas, wo man eben Seminare machen kann. Und dann hat die Gemeinde ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, das hört sich toll an, das Konzept, aber wir haben da einen Leuchtturm, der leer steht. Ob ich nicht den nehmen würde, weil dann musste man nicht neu bauen. Und dann, da bin ich ja natürlich aus allen Wolken gefallen, weil das war so, also ja, Norwegen, ja, ein Haus am Meer, aber das war ja wie so ein Crescendo, das war ja die totale Überspitzung meines Traums eigentlich. Also davon kann ja kein Mensch träumen, in einem Leuchtturm zu leben, an so einer Stelle. Ne? Und zwar ist es ja eben, ja, einsam, aber zugänglich immer noch über eine Straße. Also auch nicht so, dass es extrem unangebunden ist. Ne? Also man kann da mit dem Auto hinfahren. Aber so, das war diese Kombi. Und da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Womit habe ich das verdient? Also das war so ein Geschenk, was da vom Himmel fiel. Und dann habe ich gesagt, so, dann soll das jetzt so sein. Ne?
Und damals schon die Überlegung, als es wird besser sein, dort zu leben als in Deutschland. Ich meine, Sie haben ja dann Deutschland auch in den Jahren danach verlassen. Sie waren erstmal im Winter über nochmal zurück und dann aber wirklich weg. Gab es da so eine konkrete Vorstellung, das Leben dort wird besser sein als das bei uns hier in Deutschland?
Das schon. Also mehr Raum, mehr Freiheit, mehr Luft unter den Flügeln, wollte ich gerade sagen. Also es ist einfach, da draußen wohnen wenig Menschen. Es gibt unheimlich große große Natur und das Meer. Und man kann einfach, man hat da sehr viel mehr Platz. Ich habe da viel drüber nachgedacht damals. Ich würde das heute so sagen. Als Student habe ich das geliebt, in Hamburg zu leben. In Hamburg kriegt man unheimlich viel Input. Aber wenn man einen Output machen will, also wenn man Musik machen will, wenn man Kunst machen will, wenn man sich irgendwie ausdrücken will, ist es unheimlich eng. Also allein Räume zu finden. Und das ist da draußen genau andersrum. Es gibt praktisch keinen Input, außer von der Natur, aber die ist eben nicht aktiv als Input. Aber man hat viel mehr Platz, um seine eigenen Dinge zu tun. Ne? Und diese Kombi, die hat mich da fasziniert. Und genau wie Sie sagen, das hat den besseren Alltag für mich gemacht. Einfach mein Ding zu machen. Ne?
Die dritte Frage unserer Hörerin heißt, hatten Sie jemals Heimweh?
Ganz zum Schluss. Nee, Heimweh in dem Sinne hatte ich tatsächlich die ganzen Jahre nicht. So eine kleine Sehnsucht irgendwie mal zum Griechen gehen, mal ein Konzert irgendwie einfach so, ohne dass man es ein Jahr vorher planen muss. So kleine Sachen, die man vermisst. Aber was ich so als Kind kenne, Heimweh, das Gefühl hatte ich nie. Im Gegenteil, es war eher andersrum, dass ich angefühlt hat es sich so, dass ich nach Hause komme. Weil ich das immer schon in mir getragen habe. Aber ganz zum Schluss, als ich dann schon fast 60 war, hat sich das eben geändert. Und da habe ich irgendwie dann, ich habe auch deutsches Fernsehen zum Schluss dann gehabt in Norwegen und habe dann, ich glaube, eine Doku über die Schlei zum Beispiel gesehen und da kamen mir wirklich die Tränen. Ne? Und dachte ich so, das ist eigentlich auch, das ist Heimat. Ne? Und da habe ich dieses Gefühl so ansatzweise wieder entdeckt und habe ja auch die Konsequenz dann gezogen und gesagt, nee, die Zeit ist einfach jetzt auch vorbei und jetzt geht es wieder darum, in die alte Heimat wieder zu gehen. Ne?
Sie schreiben ja auch darüber, wie die Bürokratie vor allen Dingen Ihnen jahrzehntelang, kann man sagen, immer wieder Hürden in den Weg gestellt hat in Norwegen, dass Sie da nicht so wirklich frei wussten, das läuft jetzt die nächsten Jahre ohne Probleme, sondern immer so für Jahr mal schauen, wie es danach wirklich weitergeht, ob es überhaupt weitergeht. War das auch so ein Punkt, wo Sie sagen, das war so ein Teil des Preises, aber wenn man da durchkommt, dann hat man natürlich auch eine gewisse Stärkung erreicht, für sich selbst auch.
Ah, das weiß ich gar nicht. Also
diese bürokratischen Hürden, die Sie beschreiben.
Also das war tatsächlich der schwierigste Punkt an dem ganzen Projekt. Das würde ich heute so sagen und das war eigentlich die ganze Zeit so. Mit dem Wetter, da kann man reinwachsen. Die körperlichen Belastungen, die so ein Leben da für sich mit sich bringt, die Einsamkeit, da kann ich als Mensch reinwachsen. Aber diese Bürokratie, das kennen viele Menschen ja, die ist so da kann ich nichts mit tun. Und auch wenn ich mich als Person ändere, macht das nichts. Das ändert nichts an der Bürokratie. Und die ist, das war wirklich das schwerwiegendste Problem, weil das nicht vorausschaubar war für uns. Ne? Also wir haben teilweise Jahre gar keinen Vertrag gehabt, nur so mündlich, ja, wir arbeiten dran, irgendwie mal gucken. Aber es kann auch sein, dass ihr keinen kriegt, mal sehen irgendwie. Ne? Und ich meine, ich habe ja alles Geld, was wir verdient haben, habe ich da in die Renovierung gepackt. Es gibt ja keine Bank der Welt würde uns einen Kredit geben für einen Vielleicht-Vertrag. Ne? Geht ja nicht. Mhm. Also nichts davon. Und das ist wirklich wie so ein Damoklesschwert, hat das über uns gehangen. Es war zum Schluss, dann hatten wir einen 10-jährigen Vertrag. Das war so die letzten 10 Jahre, da war das gut. Da hatten die das wirklich verstanden, dass wir denen eigentlich den Arsch retten. Ne? Also das, ich meine, wie blöd muss man eigentlich sein? Merken Sie schon, ich werde da immer gleich ein bisschen emotional, weil das wirklich viel Leid mit sich gebracht hat. Also wie dumm muss man eigentlich sein, dass man nicht ja Danke sagt zu einer Familie, die ihr mit ihrem eigenen Geld und ihrer Arbeitskraft dieses Haus, was ihnen gar nicht gehört,
wieder renoviert. Ja, woran lag es, dass man so, ich sag mal, sturköpfig war?
Ja, das lag auch daran, dass ich also einerseits Ausländer bin und andererseits, dass ich eine Privatperson bin. Das habe ich lange nicht verstanden. Das wäre ganz anders gewesen, hätte ich von Anfang an eine Stiftung zum Beispiel gegründet, weil das Norwegen ist so vom politischen System, das vergisst man immer, haben recht sozialistische Wurzeln. Und da ist immer die private Wirtschaft wird immer so ein bisschen als Feind dargestellt. Und das merkt man eben in diesen kleinen Angängen, ist das sehr deutlich, dass der Staat einem eigentlich da nicht traut. Ja, die wollen ja nur Geld verdienen, was natürlich völliger Bullshit ist, weil wir da nie Geld verdient haben. Das ist ja alles reingegangen. Ne?
Sie haben sogar die Rechnung für den Strom bekommen, weil in diesem Leuchtturm ist ja nicht nur Ihre eigene Küche, sondern da ist auch das Leuchtfeuer, was sehr viel Strom verbraucht. Dann sind es Anlagen, die, ich glaube, von der Marine genutzt werden und so weiter. Also das waren riesige Stromrechnungen. Auf einmal lagen die bei Ihnen auf dem Tisch, obwohl sie damit gar nichts zu tun hatten.
Genau, und die hatten da mal eben die letzten 2-3 Jahre dann zusammengesammelt, weil die das alles ganz bürokratisch immer hin und her geschoben haben. Ne? Die Marine hat gesagt, nö, hier, das ist euer Ding, das müsst ihr bezahlen. Und die anderen haben gesagt, nö, das ist euer Ding. Und keiner hat bezahlt und nach 3 Jahren wollten sie das von uns dann haben. Ne? Und das ist richtig, es waren vier norwegische also Etats, wie das da heißt. Das war einmal Meteorologisches Institut, die Wetterstation, da haben wir den Strom bezahlt. Dann ist das die Küstenwachstation der Marine und eben das Leuchtturm selber. Ne? Und irgendwann habe ich mit dem Bürgermeister, der das total verstanden hat, des Ortes da oder der Stadt Måløy, hab ich mich hingesetzt und gesagt, das geht so nicht, das können wir nicht. Also wir haben das Geld auch nicht. Und da sagte er, da machen wir jetzt was. Und dann hat er einen Drohbrief geschrieben und hat gesagt, wenn ihr das nicht zurückerstattet, dann machen wir den Strom aus hier, dann ist der Leuchtturm aus und die Marine kann die Feinde nicht mehr entdecken da auf ihrem Radar. Und das hat funktioniert.
Eine der Geschichten von Thomas Bickert hier, SR Kultur mit Fragen an den Autor. Windstärke 15, heute unser Thema. 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können. Eine WhatsApp an die gleiche Nummer und hier kommt eine Frage.
Ist das Leben nicht dort zu einsam oder mit was beschäftigen man sich?
Gute Frage. Also Einsamkeit ist ein Thema, das werde ich immer wieder gefragt, da habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht. Ich werde das im Moment sehr viel gefragt, weil das ja in Deutschland auch viel Thema ist, Einsamkeit, gerade jüngere Leute. Mhm. Also Einsamkeit ist eben was anderes als alleine sein und ich war nie einsam. Bis tatsächlich ganz zum Schluss habe ich mich nie einsam gefühlt, obwohl ich eben über lange Strecken alleine war. Und das ist eben ein ganz wesentlicher Unterschied. Nun ist es nicht so gewesen, dass es gibt ja so Leuchtturmanlagen, wo alles in Ordnung ist und wo man eben einfach nur da sitzt und nichts tut. Und das kann schon eine Belastung sein. Das war bei uns nie der Fall. Das heißt, es gab immer eigentlich 14-Stunden-Tage eben mit der Anlage. Das sind ja 2 Häuser. Und ich habe eigentlich, wenn ich nicht inhaltliche Projekte gemacht habe oder Fotoprojekte, habe ich eigentlich immer die Anlagen renoviert. Ne? Also ich habe, glaube ich, über 15 Jahre keinen Urlaub gemacht. Braucht man natürlich auch nicht, wenn man da lebt. Aber also langweilig wurde das niemals. Es ist eher irrsinnig viel Arbeit gewesen, manchmal auch 100-Stunden-Wochen. Ne?
Sie haben auch ganz innovativ mal nachgedacht, wie kann ich das Anstreichen der Hölzer dort reduzieren, weil die natürlich nach jedem Winter wieder durch waren, und haben sich dann mit einem Farbenhersteller verbündet und eine ganz besondere Art von Farbe entwickeln lassen oder testen lassen. Da wird man ja auch inspiriert im Endeffekt von der Lebenssituation. Ist das auch so ein kleiner Vorteil, dass man sagt, man hat immer wieder neue Probleme und Problemchen, die man lösen muss, weil es sonst nicht weitergeht? Und das treibt einen dann auch positiv weiter nach vorne.
Ja, das ist ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und ich war ja Hamburger Jung, ne? Ich war ja aus der Stadt. Ich habe das gar nicht drauf gehabt, ne? Dass da eben kann man nicht mal die gelben Seiten anrufen und sagen, mach mal heile. Wenn ich das nicht mache, macht das keiner, ne? Und das ist genau das. Man wird so ein Friemler irgendwie, wie meine Nachbarn eben auch. Die handwerklich lösen die einfach irgendwann alles. Und das konnte ich nach 10, 15 Jahren konnte ich das auch, ne? Es kommt eben keiner und man kann auch keinen anrufen im Grunde. Und man muss das irgendwie selber hinkriegen. Und das kriegt man auch hin. Und kriegt so ein Selbstverständnis auch, dass man eben nicht in so eine Schockstarre verfällt, wenn mal plötzlich das Wasser weg ist oder der Strom. Das kriegt man irgendwie einfach hin, ne?
Sie schreiben auch über Ihre Eltern, über Ihren Vater vor allen Dingen auch, die Sie besucht haben und der zu Ihnen irgendwo, glaube ich, mal gesagt hat, als Sie noch jünger waren, Sie wären ein Murkser. Mhm. War das auch Antrieb? Den Gegenbeweis anzutreten, aus dem Murksen wurde ein Friemeln und dann war es gut?
Genau. Also das ist so eine, wenn Sie das so sagen, das Wort, ich wiederhole das jetzt nicht, dann gehen bei mir schon die Nackenhaare hoch. Das sitzt so, ne, weil ich immer der Murkser war. Ich habe immer, und ich glaube, ich war gar nicht so schlecht, aber er hat mir nie was zugetraut und ich wollte immer rausfinden, wie die Dinge funktionieren, ne? Wenn er mir eine Uhr geschenkt hat, dann musste ich rausfinden, wie die funktioniert, und dann war sie natürlich hinterher kaputt, ne? Klar. Oder meine Eltern haben mir mal eine angeblich unzerbrechliche Blockflöte geschenkt, ja. Das hat 10 Minuten gehalten, das Ding, ne? Logisch.
Was haben Sie damit gemacht?
Ich habe die einfach immer höher in die Luft geschmissen und sie aufkommen lassen. Das war einfach ein wissenschaftliches Experiment, würde ich das nennen, weil Blockflöte spielen war noch nie so meins. Und das war immer das. Ich habe die Dinge immer ausprobiert, ne? Und das ist, genau, und mein Selbstwertgefühl war aber da auch nicht gegen null. Ich hatte ja eine seemännische Ausbildung, was sehr viel Handwerk auch ist. Und ich war ja dann schon Bootsmann gewesen auf Traditionssegelschiffen. Und ich wusste schon, dass ich mir das meiste erarbeiten kann. Aber das ist genau der Punkt. Als ich am Leuchtturm anfing, wusste ich nicht so viel von so Bauprojekten und sowas. Und der Antrieb war, ich will das lernen. Ich will nicht mehr der Murks sein, ich will das lernen. So, und wenn ich heute loslege, dann sagen die Leute, ja, du bist ja handwerklich begabt. Und dann sage ich, wie kann das denn jetzt sein? Mein Vater hat jetzt genau das Gegenteil immer gesagt. Wir müssen uns die Dinge erarbeiten, ne?
Also learning by doing.
Genau, ja.
Wir sind hier bei SR Kultur jetzt in der Mitte unserer Sendung. Deswegen stelle ich die Frage bei Fragen an den Autor, an Thomas Bickert, jetzt an der Stelle schon mal für alle, die auch so einen Lebenstraum haben. Wovor würden Sie essentiell warnen, das anzugehen oder wirklich auszusteigen beispielsweise? Wo würden Sie sagen, wenn die Frage mit Nein oder mit Ja beantwortet wird, je nachdem, dann Finger davon weg?
Ja, das ist ein ganz toller Punkt. Der geht natürlich jetzt ein Stückchen tiefer. Sie haben das Wort eigentlich schon gesagt. Es gibt wahrscheinlich, würde ich jetzt ganz schnell sagen, müsste ich vielleicht noch länger drüber nachdenken, nur eine Sache, wovon ich warnen würde. Und das ist das Aussteigen selbst. Wenn man irgendwo aussteigt, dann hat man die Motivation, etwas zu verlassen, was man nicht mag. Und das ist keine starke Motivation, um Widerstände auszuhalten oder sich wirklich in etwas Neues zu begeben. Ich predige, würde ich fast sagen, das Einsteigen. Und das war bei mir auch so. Es ging nicht darum, Deutschland zu verlassen, weil ich das nicht mag. Es ging darum, nach Norwegen zu gehen, weil ich das im Herzen getragen habe. Also das Aussteigen funktioniert in ganz vielen Fällen nicht, weil es eben gar keine Motivation nach vorne ist, sondern rückwärtig, also nach hinten gerichtet. Aber das Einsteigen, den Traum leben, da hat man ja eine Vision, man hat eine Motivation, nach vorne zu leben. Und das ist eben ein ganz wesentlicher Unterschied. Wenn ich irgendwo abhaue, aussteige aus meinem jetzigen Leben, weil mir zu viele Probleme im Alltag begegnen, dann werde ich diese Probleme mitnehmen. Das ist meine Erfahrung. Und das habe ich ganz häufig gesehen, auch in Norwegen, wie Sie gesagt haben, viele wollen nach Norwegen auswandern. Einige machen das. Wir nehmen unsere Probleme größtenteils mit. Da dürfen wir uns nichts vormachen, ne? Aber wenn ich irgendwo einsteigen will, wenn ich ein wirkliches Ziel habe, was ich, oder ein Traum, das ist ja ein Ziel, was ich verwirklichen will. Und auch, das kann auch ein Lebensgefühl sein. Und dann bestimmte Arbeiten in einer bestimmten Landschaft zu leben, dann werde ich den Preis dafür bezahlen und dann wird mich das auch happy machen. Ne?
Wenn Sie sagen, Sie wollten einsteigen, wollten Sie auch hinter sich dennoch eine Tür zumachen oder ist die Tür mal offen geblieben? Oder gab es da gar keine?
Ich würde fast sagen, es gab da gar keine Tür. Ich habe immer Kontakte gehalten. Ich hatte ja auch, meine jüngste Tochter war ja in Deutschland und die Mutter. Wir haben immer Kontakt gehalten. Das war natürlich lose und das war, damals gab es kein Internet, es gab keine Handys. Ne? Ich hatte zuerst überhaupt kein Telefon, ein paar Wochen, Monate. Ich habe nie die Tür zugemacht. Nein, nein, das ist auch überhaupt nicht meine Art. So, das gibt auch Menschen, die das tun, aber das ist nicht so meins gewesen. Würde ich auch eher nicht empfehlen, weil das schon einfach nur mal anrufen mit den Eltern, mit einem Freund sprechen, mit einer Freundin, gerade in tiefen Phasen, wo man es eben nicht so gut hat, die kommen, es gibt immer die Täler, bei jedem Traum ist das gut, auch mit der alten Welt immer noch mal kommunizieren zu können. Das würde ich empfehlen.
Sie haben gerade gesagt, Ihre jüngste Tochter, ich glaube, Sie meinen Ihre älteste Tochter, damals Ihre erste Tochter, als Sie ausgewandert sind. Aber zu der zweiten kommen wir auch gleich noch, weil die Geschichte geht ja noch ein kleines bisschen weiter. Eine Frage von Frank Born an der Stelle, mit freundlichen Grüßen, möchte er ganz gerne wissen, ob es hilft, norddeutsch zu sein, um in Norwegen besser anzukommen und sich niederzulassen, um angenommen zu werden.
Schöne Frage. Ja, das würde ich zweischneidig beantworten wollen. Generell ist es für Norddeutsche leichter, generell in Norwegen zu landen, weil es die Kultur näher ist. Aber im Westland ist es schon wieder anders. Die Norddeutschen, also ich meine, warum bauen wir Leuchttürme in Norddeutschland? Weil es alles platt ist, ne? Das macht der Westnorweger nicht. Der stellt einfach ein Haus auf die Klippe, weil es hoch genug. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der nicht ganz einfach ist. Also für viele ist gerade dieses Fjordland zu steil, zu schroff, zu bedrohlich. Und ich habe einen guten Freund, der auch Psychologe ist, in Westnorwegen, der hat auch sehr lange gelebt, der kommt aus dem Allgäu und für den ist das ja fast wie Heimat. Ne? Also einfach schroffe Berge. Und
wenn das Voralpenland mal geflutet ist, dann ist das wie Heimat, ja.
Ja, genau. Naja, aber also wenn Sie mal so Bilder angucken vom, was ich, Wörthersee oder keine Ahnung, das kann man manchmal gar nicht unterscheiden zu Westnorwegen. Ne? Also den Fjord, man sieht ja nicht, ist das Salz oder Süßwasser, wenn man da nicht sehr viel Erfahrung hat und dann diese steilen Berge drumherum, das kann auch ein Alpensee sein, ne, im Fjordland. Aber das ist schon wichtig, also dass man den Horizont einfach nicht sehen kann. Ne?
An der Stelle doch nochmal ein klein bisschen psychologisiert. Landschaft drückt ja auch immer so innere Zustände aus, zumindest sagen das viele Psychologen und auch Literaturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ist das Ihre Landschaft gewesen für Ihren Gemüts- und Seelenzustand?
Mhm. Das ist... Ja, warum, weiß ich doch nicht. Ja, das ist ja mit der Selbstpsychologie ist immer so eine Sache. Ne? Nee, das hat, aber das war immer schon so. Und das ist das berührt mich heute noch, nicht mehr so tief wie früher. Das ist diese, das habe ich auch im Buch ganz zu Anfang immer geschrieben, dieses Schottische, was mich berührt hat. Also keltisch, wie man das nennt. Also diese grünen Wiesen, die am Meer steil mit einer schroffen Küste abbrechen. Also so Island auch oder Färöern oder so. Das sind diese Landschaften, die mich tief berührt haben. Ne? Dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe halt früher mal als Wikinger gelebt, weiß ich nicht. Ich glaube an sowas nicht, aber irgendwas ist da schon, dass mich das so tief berührt. Ne? Und Wüste zum Beispiel, sag, jo, sind schöne Bilder irgendwie, aber berührt mich nicht. Ne?
Also nochmal um das Bild, jetzt vielleicht, weil wir es ja nicht vor uns haben, nochmal zu beschreiben. Dieser Leuchtturm ist eigentlich ein Haus mit vorne dran so was Rotem, wo Leuchtfeuer rauskommt. Mhm. Also man sieht nicht so einen runden Turm, der ist so ein bisschen integriert in ein Haus, was wiederum auf einer felsigen Klippe steht und die ist, ich glaube, 40 Meter hoch. Und drumherum ist eben dann direkt die anbrandende See oder die ganz ruhige See. Sie sind ja auch Fotograf und haben da ganz viel gemacht auch in der Zeit. Sie haben dann irgendwann auch Bücher erstellt, Fotobücher, haben angefangen viele Porträts zu machen. War das auch für Sie so ein alternativer Zugang dann nochmal zu dem neuen Lebensort? Und würden Sie das vielleicht auch allen empfehlen, dass man nicht nur mit einer Sicht auf die Dinge in die neue Situation reingeht?
Ja, gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist aber, ich würde das generell als Vorteil wahrnehmen, wenn man verschiedene Standbeine hat. Einerseits geschäftlich, andererseits aber auch mit dem, wie man sich beschäftigt. Ne? Also das ist, für mich ist Fotografie auch heute noch wichtig. Als Psychologe weiß ich am Ende des Tages immer nicht, was bei rauskommt. Als Fotograf habe ich ein Bild. Ne? Das ist so ein kleiner Unterschied. Das finde ich gut. Und ich gucke anders. Also ich bewege mich in der Landschaft anders, wenn ich fotografiere. Also ich gucke viel intensiver, bin innerlich in einem anderen Zustand, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin und sage so, jetzt möchte ich ein paar Bilder machen. Und das verändert meine Wahrnehmung auch darauf. Ne? Und das ist, das war mir immer wichtig. Das war von Anfang an wichtig. Ich wollte auch als Kind schon immer Fotograf werden, habe aber eigentlich nie damit gerechnet, dass das mal so wird. Und habe eigentlich darüber, dass ich schon auf den Schiffen damals, wenn die anderen die Kameras weggepackt haben, habe ich meine ausgepackt. Mit einer Plastiktüte drumherum. Das hat mich immer fasziniert, dieses schlechte Wetter, mich dem mit der Kamera zu stellen. Und das war so mein Markenzeichen, dass ich halt in Situationen fotografiert habe, wo kein anderer mehr fotografiert hat und das auch wirklich aufgesucht habe. Ne? Und das hat mich echt happy gemacht. Also das ist richtig tiefe Glücksgefühle bei mir ausgelöst, große Wellen zu fotografieren.
Also große Wellen, kleine Wellen und gar keine Wellen und alle Formen von Wellen finden Sie auch in Bilderform in dem Buch von Windstärke 15, was wir heute hier haben von Thomas Bickert. Und die sind natürlich wirklich auch von ihm gemacht worden. Ein kleiner Auszug daraus im Buch mit dabei. Eine weitere Frage.
Wie kam der Autor mit der dunklen und kalten Jahreszeit in Norwegen anfangs zurecht? Hat das sein Leben wesentlich verändert?
Also wenig Licht. Sagen wir es mal so, und kalt.
Mhm. Nun muss man wissen, also der Breitengrad um die 62 ist noch, das ist nicht Nordnorwegen, also es ist nicht so, dass es komplett dunkel ist im Winter, das ist wichtig, das ist ein großer Unterschied. Und dann kommt es sehr auf das Wetter drauf an. Also wenn die Sonne ist halt viel flacher über dem Horizont. Das heißt, wenn schlechtes Wetter ist, kommt da sehr wenig Licht durch und man hat eigentlich im tiefsten Winter, so wie heute zum Beispiel, ne, 22. Dezember, der zweitkürzeste Tag, würde man denken, man hat so mit so Hamburger Schmuddelwetter das Gefühl, es wird nicht richtig hell, ne, weil die Sonne so flach ist. Aber wenn schönes Wetter ist, dann kugelt die Sonne ja stundenlang über den Horizont. Ne. Die ist zwar flach, aber man hat ja die Sonne. Untergänge sind viel länger und auch die Aufgänge viel länger und man hat das Gefühl, viel Licht zu haben. Und das Licht ist tatsächlich etwas, was ich am meisten vermisse. Die Dunkelheit hat mich eigentlich nie bedroht, aber ich weiß, dass das ein Thema für viele ist. Und gerade für Einwanderer nach Norwegen ist das ein Thema. Je weiter man nach Norden fährt natürlich, je mehr ist das. Und das wissen wir auch in der Psychologie, ist Licht immer mit, oder mangelndes Licht mit Depressionen, da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang. Ne? Und da muss man sich Ausgleichsmechanismen bauen, wenn man eben Schwierigkeiten damit hat. Und das haben viele. Ne?
Die Geschichte geht weiter. Sie werden dieses Alleinsein, Einsamsein eintauschen. Eine Frau kommt hinzu, die Sie in Hamburg kennengelernt haben bei einem, ich sag mal, Heimaturlaub. Und dann gibt es dann später auch noch ein Kind. Und Sie zu dritt wohnen wirklich dann dort, wo praktisch Ihr Traum ja auch angefangen hat, im Leuchtturm oder in der Nähe zumindest. Eine Frage von Conny Gesicki an der Stelle. Wie war das Leben dann für Ihre Frau und vor allen Dingen auch für Ihr Kind?
Also das ist, ich habe gerade neulich wieder Musik aus der Zeit gehört, da kommen mir so ein bisschen die Tränen. Das war eine absolut wundervolle Zeit für uns drei, würde ich behaupten. Nun kann ich nicht für die anderen so direkt sprechen, aber die ersten 2-3 Jahre waren einfach wirklich wundervoll. Ne? Wir waren ganz viel auf dem Leuchtturm zu dritt. Also wir haben auch unser Kind nicht in den Kindergarten gegeben, die war immer dabei, was wir gemacht haben. Und wir haben auch alles im Grunde zu dritt gemacht. Ne? Wir sind wandern gegangen, aber wir haben auch die Arbeit, damals hatten wir dann schon, meine Frau hatte dann ein Café aufgemacht im Leuchtturm, im Haupthaus, und wir haben Übernachtung angeboten, und die kleine Ananda war halt auch im Café. Das ist auch so ein Bild, was so bezeichnet ist im Buch, wo die eben auf dieser Arbeitsfläche in der Küche sieht, wirklich da drunter der Atlantik, und sie schleckert da die Waffelschüssel aus. Und das ist so der Alltag gewesen. Ne? Wir haben wirklich die ganze Zeit zusammen verbracht. Und das war mir auch wichtig. Ich wollte die gar nicht in den Kindergarten geben. Ich habe das als ein echtes Geschenk empfunden, dass wir eben uns eine Arbeit geschaffen haben. Auch ein Teil des Traumes, wo man wirklich die ganze Zeit zusammen sein konnte. Die ersten Jahre zumindest. Ne?
Und wenn es dann, wie Sie auch schreiben, mal einen Doppelorkan gegeben hat, daher auch der Titel Windstärke 15, was eigentlich auf keiner Skala mehr zu finden ist, Haben Sie das einfach hingenommen oder sind Sie dann irgendwie vorher schreiend weggefahren? Ich meine, wie geht man damit um? Ein Doppelorkan oder ein Orkan, der so stark ist, dass man ihn gar nicht mehr messen kann. Wie geht man damit um, auch mit kleiner Familie?
Das ist ganz richtig. Das ist noch, also das hat was verändert, als gerade die kleine Ananda dann da war, einfach noch mal mehr zu gucken und mehr Puffer einzubauen. Es geht eigentlich immer darum, ein bisschen vorbereitet zu sein. Das Wetter überfällt einen nicht. Wenn man da draußen lebt, dann guckt man 40 Mal am Tag auf die Wettertafeln. Man macht sich ein ganz anderes Bild und man lernt auch Wetter lesen zu können. Also das überrascht einen nicht mehr. Man weiß, was kommt. Und dann gibt es tatsächlich auch Tage, wo man dann den Leuchtturm verlässt, wo man sagt, hier sind wir jetzt nicht, das ist einfach zu rau, zu viel. Aber da reden wir über Winde, die unvorstellbar sind für Menschen. Also 12, wir haben 12 teilweise tagelang gehabt, da gucken wir gar nicht mehr aus dem Fenster. Ne? Ja, das hört sich komisch an, aber das ist da draußen wirklich so. Ne? Das ist, deswegen sieht man auch keine Bäume oder nichts, weil alles, was den Kopf rausstreckt, das verliert
ihn.
Genau, ja. Und aber eine Anekdote, wo Sie das fragen miteinander, das muss ich einfach erzählen, das ist einfach gerne. So schön. Ich wollte abends den Nachbarn besuchen, es war gar kein großer Wind gemeldet, waren auch vielleicht nur so 6-7 Windstärken. Und dann ging es aber auf 8 hoch, das hatte ich aber nicht mitgekriegt, weil eben nichts groß gemeldet war, hatte Ananda auf dem Arm, die hatte einen Schnuller im Mund und ich gehe aus der Leuchtturm raus, Tür raus und mal fump und der Schnuller war weg.
Also Sogwirkung beschreiben Sie an mehreren Stellen, das ist auch so, was wir uns glaube ich gar nicht vorstellen können, was dort passiert, wenn der Wind auch dort auf Land prallt mit dieser Stärke und dann praktisch alles wegzieht. Also ja. Es wird nicht weggepustet, sondern weggezogen.
Ja, es gibt richtige Unterdrucksituationen, die nicht ungefährlich sind, weil man auch keine Luft mehr kriegt. Also ab 12, es geht eigentlich so ab 11 Windstärken los, wo das Atmen wirklich, wirklich schwierig wird. Weil der Wind, also die Luft wird einfach am Mund vorbeigezogen und man muss, wenn man eben falsch rumsteht, ist das eine richtige Unterdrucksituation. Da ist einfach keine Luft, die ich reinziehen kann. Ne?
Und Sie wollten in einer Situation noch, ich glaube, eine Parabolschüssel irgendwo retten. Zum Glück hat das nicht funktioniert, dass nicht noch Sie gerettet werden mussten.
Ja. Die liegt auf dem Titelbild, ist die ganz klein zu sehen, direkt unter dem Haus und weißes Ding, da liegt die Schüssel.
Auch eine Geschichte von Thomas Bickert in seinem Buch Windstärke 15, eine Frage, die von Martin Rees kommt aus Dortmund. Vielen Dank dafür. Mal etwas weiter gefragt oder nachgefragt, wie kritisch wird der Komplex Walfang in Norwegen gesehen und kann das in Diskussionen von einem Deutschen eingebracht werden? Haben Sie da Erfahrung?
Ja, da habe ich Erfahrung natürlich. Also Walfang in Norwegen wird relativ pragmatisch gesehen. Es gibt auch Gegner, aber es gibt nicht viele tatsächlich, die das verurteilen, weil das, wenn man sich näher damit beschäftigt, aus der biologischen Sicht völlig undramatisch ist. Es geht da um eine relativ kleine Walart, die nie auch nur ansatzweise vom Aussterben bedroht war. Und da geht es um 100 Tiere oder so. Ne? Nun ist das nicht schön. Das ist halt Jagd und ist immer blöd für den, der gejagt wird. Ich habe öfters Diskussionen da gehabt. Ich tue mich da so ein bisschen schwer, so eine richtige Position zu finden, weil ich finde, wir müssen das heute nicht mehr tun. Und es sind schöne Tiere, aber es ist nun mal die älteste Form oder eine der ältesten Formen, wie Menschen gelebt haben, gerade da draußen. Ne? Also diese Menschen sind noch ganz anders mit dem Meer verbunden. Die verdrecken das auch nicht so doll wie andere. Ne? Es gibt da nicht so viel, das kommt jetzt auch, aber so Großproduktionen mit der Lachszucht, da gibt es ein paar Probleme. Aber die sind schon mehr verbunden mit dem Meer. Ne? Und da ist immer dieses, wie Naturvölker auch, dieses Geben und Nehmen, ist da in einer relativ guten Balance, wenn man jetzt diese industriellen Geschichten mal rausnimmt. Das ist schon anders. Aber der Walfang selber, das sind ja relativ kleine Boote und da schießt ein Boot, ein, zwei Wale im Jahr. Ne?
Was in der Frage auch noch mit drin lag, glaube ich, dass, wir haben schon drüber gesprochen, ist, ob man von außen sozusagen seine Meinung einfach am besten behält oder ob dann offenes Diskutieren möglich ist. Und gerade als Deutscher, die Deutschen, um das Bild nochmal zu bemühen, die doch ökologisch, ich sage jetzt mal, auch als sehr grün angesehen werden, die reden bitteschön nicht rein in das, was wir hier tun. Also ist das so dieser Komplex, man wird gehört oder lieber nicht?
Ja, schwierig. Also generell sagte ich ja schon, kann das immer mal schwierig sein, aber gerade im Punkto Walfang sind die meisten Norweger, die ich kenne, da auch nicht so ganz, also die sind da auch ein bisschen zwiespältig. Mhm. Ne? Also man sagt, das müssten wir eigentlich heute nicht mehr machen, aber es ist eben die alte Kultur und das Fleisch ist auch super lecker, also das, da wird ja nichts verschwendet, wird alles genutzt, aber das habe ich nicht erlebt, dass man da, weil man Deutscher ist, da an, bei dem Thema nicht mitreden darf. Es gibt andere Themen, wo man, also ich sage mal, es gibt zwei Themen, die ich nicht mit Norwegern diskutiere. Das ist Zweiter Weltkrieg und Skilanglauf.
Okay. Das eine ist, sage ich jetzt mal, klar nachvollziehbar. Skilanglauf sind die, glaube ich, ungeschlagen oder zumindest mal nur hin und wieder. Das andere, das taucht in Ihrem Buch auch auf, Zweiter Weltkrieg und die Begrifflichkeit des Nazi, das spielt dort immer noch eine Rolle.
Ja, und das ist natürlich immer ein harter Stich, wenn das kommt. Das habe ich auch als, ich habe dann als Unternehmensberater die letzten 15 Jahre gearbeitet oder Organisationspsychologe, wie es eigentlich heißt. Und da war genau meine Rolle, eben den Finger da mal drauf zu halten, wo die Dinge nicht so richtig strukturiert und geplant laufen, wo plötzlich mein Deutschsein, was ich nie so wahrgenommen habe, als Stärke formuliert wurde. Und da kam ab und zu kam dieser Begriff, du bist ja so Nazi. Wenn ich halt gesagt habe, ja, aber warum, wenn wir um 10 anfangen, gesagt, wir starten das Meeting um 10, warum können wir dann um 10 nicht anfangen? Das heißt, ihr sind alle, sind 5 vor 10 da. Ne? Und dann sage ich, ja, du bist ja Nazi. Und das hat mir einen super Stich versetzt, die ersten Male. Und ich habe dann irgendwann mal nachgehakt und gesagt, das ist eigentlich das Schlimmste, was du sagen kannst zu mir. Und dann waren die immer ganz verdutzt und sagt, wieso? Aber das ist ja kein Substantiv, das ist ja ein Adjektiv. Und dann habe ich verstanden, dass das gar nicht so gemeint ist, wie wir das als Deutsche verstehen, sondern das ist im Grunde so ein bisschen eine Bewunderung und so ein bisschen eine kleine Niederlage für die Norweger, dass sie eigentlich wissen, dass sie ein bisschen unstrukturiert sind und dass es ihnen ein bisschen zu viel ist. Ja, deswegen auch ein relativ krasser Ausdruck. Das ist aber überhaupt nicht so gemeint, wie sich das anfühlt für uns. Es ist eher ein bisschen Bewunderung.
Ne? Aber dann doch drüber zu reden, glaube ich, hilft beiden Seiten.
Ja, das stimmt.
Eine weitere Frage.
Seit Jahrzehnten sperrt sich die norwegische Bevölkerung erfolgreich gegen einen EU-Beitritt. Will man den eigenen Wohlstand lieber für sich behalten?
Gute Frage. Das würde ich so nicht sagen. Also erstmal muss man sehen, dass das norwegische Volk da wirklich zweigeteilt ist. Also wenn man sich die Prozentzahlen anguckt, ist das so 52 zu 48 oder so. Also das ist wirklich sehr mittig. Wobei heute würde das wahrscheinlich, könnte es auch sein, dass sie eintreten würden, weil 52 eben dafür wären. Ist schwer zu sagen, Spekulation. Aber es hat nichts damit zu tun, dass sie ihren Reichtum für sich halten. Also meine Meinung, dass sie ihren Reichtum für sich behalten wollen, den haben sie ja und den würden sie auch gar nicht anders teilen. Im Gegenteil, die würden wahrscheinlich sehr viel mehr Geld verdienen in der EU, innerhalb der EU, weil die ganzen Zollbarrieren wegfallen würden, zum Beispiel für veredelten Fisch, wo ja heute sehr hohe Zölle drauf sind. Nein, aber man muss wissen, dass dass Norwegen immer bis auf die letzten Jahrzehnte eben von anderen regiert worden ist. Entweder die Dänen oder die Schweden oder was auch immer, sind die immer fremdgesteuert gewesen. Und das liegt ganz, ganz zentral tief verankert in der Volksseele der allermeisten Norweger, dass sie da eine Aversion gegen haben. Das wollen sie eigentlich nicht, dass das so passiert. Und da kommt eine Angst hoch und das höre ich überall, dass die EU ja uns vorschreibt, wie wir leben sollen. Das ist die Angst. Ne? Da ist weniger im Blick, dass es eigentlich ein Teilen bedeutet oder ein Anteil nehmen, weil Norwegen ist ja im EU-Abkommen mit drin. Das heißt, ganz viele Regeln haben die Norweger heute, ne? Aber sie können halt nicht mitreden. Ich bin viel in Brüssel auch gewesen, dann werden die immer vor die Tür geschickt, wenn abgestimmt wird. Ne? So, das ist eine Angst und keine Gier, würde ich. Also das ist meine Sicht.
Thomas Bickhardt zu Gast bei SR Kulturfragen in Auto. Wir haben noch ein paar Fragen, unter anderem auch diese von Patricia Schumann an der Stelle. Ist man nicht irgendwann die Veränderung leid? Möchte man dann irgendwann nicht mehr? Man will wieder Verlässlichkeit oder Konstanten? Sie haben ja viel über Veränderungen und immer wieder neu orientieren gesprochen. War das auch so ein Grund, irgendwann zu sagen, es reicht jetzt?
Also bei mir nicht. Ich mag Veränderungen auch heute noch. Also ja, es gibt, ich mag auch bestimmte Konstanzen, aber ich mag eigentlich den Wechsel und die Veränderung. Aber da sind Menschen sehr unterschiedlich. Also das kann ich, würde ich nicht für andere sagen wollen. Und das muss man, das lohnt sich da hinzugucken, wie funktioniere ich und was brauche ich. Ne?
Eine weitere Frage, die noch reingekommen ist, gerade war sie noch da, jetzt ist sie wieder weggerutscht, aber ich werde sie finden. Da ist sie. Gabriele Jeck hat geschrieben, vielen Dank dafür. Sie hat mal gelesen, um die vielen Stufen in einem Leuchtturm besser nehmen zu können, soll man 2 Stufen gehen und dabei einatmen, dann bei den nächsten 2 Stufen ausatmen. Da haben Sie diese Erfahrung auch gemacht.
Naja, wir haben ja nur 2 kleine Treppen da oben gehabt, von daher. Aber wir gehen natürlich viel in den Bergen da und das ist wichtig, den Schwung mitzunehmen. Sonst macht man immer einbeinige Kniebeugen, wenn man das langsam macht. Ne? Also Schwung ist wichtig.
Eine weitere Frage kommt noch aus, Moment, da haben wir sie.
Können Leuchttürme falsche Signale geben?
Können Leuchttürme falsche Signale geben?
Ja, gute Frage. Das können sie absolut. Also in der Leuchtturmkuppel ist eine Lampe verbaut und dann werden verschiedene Farbmarkierungen, ne? das ist ja ein Sektorenfeuer, da sind so Glasplatten, gefärbte Glasplatten vor. Und die sind natürlich auf einen Mikromillimeter genau abgestimmt, weil wenn ich die um 1 Millimeter verrutsche, dann sind das draußen in 10 Meilen Entfernung, sind das eben 100 Meter. Ne? Das heißt, es kann durchaus ein Signal entstehen, was falsch ist, wenn ich zum Beispiel da oben sauber mache und gegen so eine Platte dengel und die verschiebe einen Zentimeter, ne? Dann ist das da draußen ein Kilometer. Ne?
Und da mussten Sie sich auch drum kümmern?
Nee, aber ich musste ab und zu was für die machen. Also ich bin ja nicht technischer Leuchtturmwärter gewesen, es ist ja alles automatisiert, aber ich musste eben ab und zu eine Batterie wechseln oder mal sauber machen oder so. Ne? Und da passiert das. Das darf eben auf keinen Fall passieren, weil das tödlich enden kann. Ne?
Was ich aus Ihrem Buch auch gelernt habe, ist, dass die Heulboje eigentlich eine Heultonne ist. Und es gibt sie wirklich.
Ja.
Ganz kurz, was ist eine Heultonne?
Eine Heultonne ist eine Tonne, die verankert ist unten am Meeresboden, wird durch die Wellen angehoben und dann ist es eigentlich nichts weiter, als dass zwei Kanäle da eingebaut sind. Durch das Anheben wird Pressluft erzeugt in dem einen und auf der anderen Seite ist im Grunde nur eine Orgelpfeife oder sowas eine Art Orgelpfeife, wo die Luft wieder rausgelassen wird und die macht diesen Heulton dann.
Also, wenn Sie demnächst in Norwegen unterwegs sind, Heultonne heißt das Wort. Eine Frage noch von Georg Kahlert. Ich finde, das ist auch so ein klein bisschen zusammenbindend. Er möchte ganz gerne wissen, welchen mentalen Profit aus jahrelanger Erfahrung bei Wind und Wetter und Einsamkeit Sie heute als Psychologe und Coach bei Führungskräften gewinnbringend verinnerlicht haben. Er meint, manche politische Führungskräfte haben zuletzt bei uns ja auch Windstärke 15 erlebt. Ob da noch was zu machen sei?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also Politiker sind aus meiner beruflichen Erfahrung relativ beratungsresistent, was psychologische Dinge angeht. Okay, jetzt habe ich mich ein bisschen geoutet wahrscheinlich, aber die Erfahrung in der Natur zu sein und sich dem zu stellen, das macht was mit Menschen, wenn die extrem ist, die Natur. Das tut es eigentlich immer und es setzt eine Relation und wenn ich das begleite als Coach, dann kann ich das nachträglich oder in der Situation, wenn ich dabei bin, das haben wir auch gemacht, eben in eine persönliche Relation setzen und sagen, okay, wie sieht das eigentlich aus? Aber ich würde da nicht, Politiker, nicht Politiker, für mich, wenn ich coache, ist ein Mensch ein Mensch. Ne? Und der hat seine Herausforderungen, seine Stärken, Schwächen und wir gucken, wo geht es da weiter, was kann man noch entwickeln? Und das hilft natürlich unter Umständen auch in der Arbeit und gilt auch für Politiker. Aber ich habe noch keinen Politiker gehabt, glaube ich, im Coaching. Tut mir leid.
Das wird vielleicht noch kommen. Die Geschichte, ganz kurz noch ein bisschen ein Blick da rein, geht natürlich weiter. Sie sind mittlerweile zurück. Auch Ihre Ehe dort ist leider gescheitert. Sie schreiben auch sehr offen darüber, was dort passiert ist oder was das mit Ihnen gemacht hat. Am Ende haben Sie schon so ein bisschen den Ausblick gegeben. Sie haben nichts bereut. Mhm. Wenn Sie jetzt zurückschauen und das Ganze nochmal einordnen, wo stehen Sie denn heute? Oder wo würden Sie stehen, wenn Sie nicht dort gewesen wären? Kann man das in irgendeiner Form einschätzen oder aufrechnen oder sollte man das bestenfalls lassen?
Ja, das ist ja, also wo hätte Fahrradkette, also das ist reine Spekulation, wo ich stehen würde ohne diese 30 Jahre, das ist keine Ahnung. Also das kann ich nicht beurteilen, aber also ich kann beantworten, wo ich heute stehe. Ich bin, ich empfinde, ja, ich habe sehr hart gearbeitet, aber ich empfinde es nach wie vor als wirklich ein ganz großes Geschenk, dass ich dieses Leben so leben durfte. Und es gibt immer noch Tage, wo ich denke, wo habe ich das eigentlich mit verdient, dass ich wirklich alle meine Träume realisieren können. Und jetzt die letzten beiden Träume waren eben ein Buch zu machen und das Institut gegen Seekrankheit zu entwickeln in Hamburg, und auch das funktioniert. Und ich kann nur sagen, ich finde, dass in dieses Leben schon viel reingepasst hat, und ich bin dankbar, und es gibt Tage, wo ich denke, womit habe gerade ich das eigentlich verdient, dass das so sein durfte. Ne? So, das ist eher so mein Blickwinkel. Also Dankbarkeit heute.
Eine Frage, die bei vielen häufiger auch noch drin steht: Würden Sie es nochmal machen, in der Form?
Ja, ich bin ja nun heute der ich bin. Wenn ich das zurückdrehen würde, sagte ich schon, ich bereue keine Sekunde davon. Na ja, ich würde das genauso nochmal machen. Aber ich habe heute die Kraft nicht mehr. Ich könnte dieses Leben da draußen nicht mehr so führen. Ne?
Und für alle, die uns zugehört haben und vielleicht ähnlich träumen, was sagen Sie denen, was geben Sie denen mit?
Also den Kontrollbereich mal verlassen. Die Träume liegen in dem Bereich, die keiner kontrollieren kann. Wir müssen in den Bereich des Ungewissen rein. Oder wie ich das, ja, das, also die Ungewissheit, die muss ich als Freund annehmen in Perioden, wenn man das denn will. Aber es hat seinen Preis, und es ist auch überhaupt kein Problem, wenn man das nicht tut.
Sagt Thomas Bickert. Ihnen vielen, vielen Dank für diese unterhaltsame und anregende Stunde und alles Gute.
Ich danke.
Windstärke 15, wo die Freiheit wohnt, mein Leben im Leuchtturm am Ende der Welt. Penguin Verlag, 288 Seiten, zahlreiche Farbfotos für 24 Euro. Je ein Exemplar an Konrad Stelzer, Rüdiger Keller und Inge Käufer heute. Und allen, die mitgemacht haben, zugehört haben, vielen, vielen Dank. Die Sendung finden Sie wie immer im Laufe des Vormittags in der ARD Audiothek. Nächste Woche dann zum Jahresabschluss ziehen wir nochmal Bilanz. Johann Günther König: Mit Anschluss verpasst, die Krise der Deutschen Bahn. Ist ja auch ein Thema, was uns alle betrifft und immer wieder für tragikomische Situationen, aber auch ganz Ernstes herhält. Die Deutsche Bahn und das Bahnsystem. Kai Schmieding erwartet Sie dann. Nächsten Sonntag 9.04 Uhr. SR Kultur, Fragen an den Autor. Ich wünsche Ihnen jetzt einen anregenden vierten Advent und schon mal frohes Fest und alles Gute fürs neue Jahr. Tschüss, sagt Jochen Marmitt.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp. Wir empfehlen, passend zum heutigen Thema, den Podcast Ans Meer, Geschichten zwischen Wasser und Land. Dieser Podcast taucht ab, schippert an Küsten entlang und macht fest, um Geschichten zwischen Wasser und Land zu erzählen. Es geht auf die deutschen Nordseeinseln zum Beispiel an weite Strände, in kühle Wellen und an unberührte Orte, von Jüst bis Sylt. In jeder Folge reisen die Reporterinnen auf eine Insel und wollen rausfinden, wie leben die Menschen hier, was können wir bei einem Besuch erleben und welchen Charakter hat jede einzelne Insel. Ans Meer, das sind aber in weiteren Staffeln auch Gespräche, vor allem mit Menschen, die weltweit am Meer leben, auf ihm was erleben oder mit ihm arbeiten. Unser Podcast-Tipp in der ARD-Audiothek: Ans Meer.